Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Rainer Wirth und Professor Markus Wibbeler zum Thema Ernährung und Mangelernährung bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wieder zu einem Podcast aus dem Themengebiet der Gesundheit und Medizin. Heute auch ein bisschen Pflege, aber nicht ausschließlich, denn wir wollen heute über das Thema Mangelernährung im höheren Lebensalter sprechen. Und dazu habe ich mir einen interessanten Studiogast eingeladen, Herr Professor Wirth, der natürlich auch gleich nochmal was zu sich erzählen wird. Und er hat gemeinsam mit anderen Herausgebern auch kürzlich ein Buch veröffentlicht, Geriatrie, das gesamte Spektrum der Altersmedizin für Klinik und Praxis, welches, falls ihr Interesse habt an dem Thema Geriatrie, das neueste Wissen auf dem Gebiet zusammenfasst und ihr natürlich auch sehr umfangreiche Informationen findet zu allen möglichen Herausforderungen und Problemen des höheren Lebensalters und den entsprechenden Patienten. Wir verlinken euch das Buch natürlich in den Shownotes, wie immer. Ja, dann lassen Sie uns doch einsteigen, Herr Professor Wirth. Können Sie vielleicht erstmal was zu sich und Ihrer Person erzählen?
Ja, sehr gerne. Hallo allerseits. Rainer Wirth, ich bin Internist und Geriater und auch Ernährungsmediziner und leite seit knapp 8 Jahren hier den Lehrstuhl für Geriatrie an der Ruhr-Universität in Bochum mit der entsprechenden Krankenhausabteilung im Marienhospital in Herne. Und das Thema Ernährung begleitet mich jetzt seit über 2 Jahrzehnten und ist zu einem Steckenpferd und Forschungsschwerpunkt für mich geworden.
Ja, sehr schön. Dann lassen Sie uns doch vielleicht erstmal einsteigen mit der Frage Stoffwechsel und Nahrungsaufnahme im höheren Lebensalter. Können Sie uns ein paar Orientierungspunkte geben, was sich da verändert und wie wir es konkret auch erkennen können?
Ja, sehr gerne. Also was sich beim älteren Menschen tatsächlich verändert, sind einmal der Bedarf an Kalorien. Das zweite, die Appetitregulation verändert sich deutlich. Und dann als drittes sozusagen die Interaktion mit Erkrankungen, mit Multimorbidität, was den älteren Menschen vom jungen Menschen deutlich unterscheidet. Vielleicht zum ersten Punkt. Mit zunehmendem Alter sind wir alle, und das muss ich auch für mich leider schon so sagen, sind wir weniger körperlich aktiv als in jüngeren Jahren. Das muss nicht so sein, aber es ist in der Regel so. Und das führt dazu, dass wir weniger Kalorien brauchen und in der Regel dann auch weniger Kalorien essen, also weniger Nahrung verzehren. Was dem aber sozusagen entgegenspricht, ist die Tatsache, dass der Mikronährstoffbedarf, also unser Bedarf an zum Beispiel Vitaminen, nach dem, was wir bis heute wissen, nicht sinkt. Das heißt, meine Nahrungsqualität, die Dichte an Mikronährstoffen, die in der Nahrung sind, die müsste eigentlich viel, viel größer werden. Sprich, die Ernährung müsste höherwertiger werden. Und das Gegenteil ist leider im Alter häufig der Fall. Also hier kann es dann wirklich zu qualitativen Problemen in Bezug auf die Nahrung kommen. Das Zweite, die Appetitregulation, das wissen wir aus ernährungsphysiologischen Experimenten, dass beim jüngeren Menschen die Appetitregulation so funktioniert, wie wir das kennen. Wenn wir mal krank sind oder im Rahmen so eines wissenschaftlichen Experiments weniger essen und dann am Tag X wieder so viel essen dürfen, wie wir wollen, dann kompensieren wir für das, was vorher verloren gegangen ist. Das heißt, wir essen entsprechend mehr, um unseren Setpoint, wo ist mein normales Gewicht, mein Wohlfühlgewicht, um diesen Setpoint wieder zu erreichen. Sprich, jüngere Menschen nehmen dann ganz schnell Gewicht wieder zu und sind beim Ausgangspunkt. Und wenn man ältere Menschen hungern lässt, zum Beispiel in einem Experiment von Susan Roberts, einer amerikanischen Ernährungswissenschaftlerin, dann führt das dazu, dass die älteren Menschen nach dieser Hungerperiode ebenso viel essen, wie sie brauchen, um ihren momentanen Stoffwechselbedarf zu decken, Sie kompensieren aber nicht für das, was vorher verloren gegangen ist. Sprich, sie erreichen ihr Ausgangsgewicht nicht wieder. Und das führt dazu, dass ältere Menschen auch im Rahmen von banalen Erkrankungen wie grippaler Infekt oder was auch immer, paar Kilo Gewicht verlieren, sich dann wieder stabilisieren. Nächstes Jahr kommt die nächste Episode und es dann so treppchenförmig mit dem Körpergewicht bergab geht und wir dann häufig von den Patienten hören, wenn man gezielt danach fragt und das mal recherchiert, dass sie vorher 10, 15, 20 Kilogramm mehr gewogen haben. Also Appetitregulation scheint auch bei gesunden älteren Menschen beeinträchtigt zu sein. Und das Dritte ist die Interaktion mit Erkrankungen. Es gibt ganz viele Erkrankungen, die bei chronisch Kranken und besonders bei älteren chronisch Kranken zum Appetitverlust und damit dann auch zur Mangelernährung und zum Gewichtsverlust führen. Das reicht von so ganz unspezifischen Phänomenen wie Entzündung, Inflammation. Das kennt jeder, der mit Covid oder sonstigen fieberhaften Erkrankungen mal mit 40 Fieber im Bett gelegen hat, dann hat man keinen Appetit. Das ist der Effekt inflammatorischer Zytokine direkt auf unseren Hypothalamus. Das ist ein physiologischer Regulationsmechanismus, der wahrscheinlich sich evolutionär zunächst mal für jüngere Menschen als günstig entwickelt hat, aber der führt eben dazu, dass wenn ich chronische Erkrankungen habe, die mit einer Grundinflammation verbunden sind oder zu inflammatorischen Episoden führen, wie zum Beispiel bei rezidivierenden Exazerbationen einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung, dann immer wieder zum Appetitverlust führen, zum Gewichtsverlust. Und dann greift das, was ich vorher dargestellt habe, wenn es wieder gut ist, wenn die Inflammation vorbei ist, nimmt man das verlorene Körpergewicht nicht mehr zu und es kommt eben schleichend oder auch treppenartig zum Verlust von Körpergewicht. Und das kann eben, man staunt manchmal, wie viele Menschen verloren haben, ohne dass das irgendwie mal hinterfragt wurde. Das kann wirklich zum Gewichtsverlust von 20, 25 Kilogramm führen. Ich hatte kürzlich einen Patienten, der hat im Rahmen solcher Episoden über einen Verlauf von etwa 3 Jahren sein Körpergewicht halbiert tatsächlich. Also der ist von 90 Kilogramm auf 45 Kilogramm heruntergegangen durch immer wiederkehrende inflammatorische Episoden. Das andere, also das war jetzt das Unspezifische im Rahmen von Erkrankungen. Es gibt natürlich auch spezifische Ursachen wie die Schluckstörung, die einfach die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme erschwert. Es gibt Patienten mit Demenzerkrankungen, die schlichtweg vergessen, adäquat einzukaufen und Mahlzeiten zuzubereiten. Das kann die Einsamkeit sein, die häufig damit verbunden ist, dass die Betroffenen keine Lust haben, nur für sich alleine zu kochen und dann eben sowohl qualitativ wie auch quantitativ sich nicht gut ernähren. Das können Kaubeschwerden bei schlecht sitzenden Zahnprothesen sein. Das können Erkrankungen sein, auch mal, die den Energiebedarf steigern. Als Beispiel hier zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung sei mal genannt, die ja so sich äußert, als würden sich die Patienten weniger bewegen. Das tun sie auch, aber sie haben gleichzeitig durch Tremor und Rigor eine gesteigerte Muskelaktivität, also verbrauchen eigentlich mehr. Und wenn diese Menschen dann zusätzlich noch an Schluckstörungen oder gerade eine Demenzerkrankung entwickeln, dann passt oft diese Bilanz aus Bedarf und Zufuhr nicht mehr und führt dann eben zur Mangelernährung und zum Gewichtsverlust.
Reicht denn der BMI als grober Orientierungswert zur Ernährung aus oder ist der dann häufig auch fehlleitend bei älteren Patienten?
Also grundsätzlich gibt mir der BMI natürlich eine grobe Orientierung, wo der Mensch steht. Er ist allerdings konstruiert, um Übergewicht zu detektieren und in verschiedene Schweregrade einzuteilen. Ich würde schon empfehlen, auch bei jedem älteren Menschen mal einmal den BMI auszurechnen, aber als Verlaufsparameter zum Beispiel ist er ungeeignet, weil ältere Menschen mit der Alterung auch kleiner werden und der BMI ist ein Quotient aus Gewicht und Körpergröße in Metern zum Quadrat. Das heißt, wenn ich gleichzeitig Gewicht verliere und kleiner werde, kann es sein, dass der BMI gleich bleibt. Und deswegen sagen wir in der Altersmedizin tatsächlich Gewicht aufschreiben und im Verlauf dokumentieren, da tritt der BMI eher in den Hintergrund.
Sollten wir also Assessment-Instrumente wie zum Beispiel das Mini-Nutritional Assessment routinemäßig verwenden oder gibt es da andere Empfehlungen aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich für Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht chronisch krank ist und nicht zur Risikogruppe gehört, empfehlen wir wirklich Dokumentation des Körpergewichts, sich ab und zu auf die Waage stellen und das auch mal aufschreiben, damit man 3 Jahre später noch weiß, was man vorher gewogen hat. Für Risikopopulationen, sprich chronisch Erkrankte, Multimorbide, Seniorenheimbewohner, Klinikpatienten, da macht es Sinn, wirklich strukturiert ein Ernährungsscreening bei allen Patienten zu machen, was zum Beispiel auch in britischen Krankenhäusern heute schon Realität ist. Und da eignet sich zum Beispiel für die Älteren eben besonders gut die Kurzform des Mini-Nutritional Assessment. Das sind 6 ganz einfache Screening-Fragen beziehungsweise Punkte, die zum Beispiel Pflegepersonal sehr schnell abarbeiten kann, um eine Orientierung wirklich zu haben. Nach dem Screening, das Screening ist ja immer nur ein Vorfilter, um Risikopersonen zu identifizieren. Nach dem Screening sollte man dann allerdings bei denen, wo man den Eindruck hat, da liegt ein Mangelernährungsrisiko vor, tatsächlich noch mit den diagnostischen Kriterien abgleichen, die vor wenigen Jahren global wirklich mit den ernährungsmedizinischen Fachgesellschaften aller Kontinente konsentiert wurden, als die sogenannten GLIM-Kriterien für Mangelernährung, GLIM für Global Leadership Initiative on Malnutrition. Da gibt es bestimmte Kriterien, anhand derer man entscheiden kann, ist ein Patient mangelernährt oder befindet er sich nur in einer Risikosituation, wo erhöhte Wachsamkeit geboten ist. Vielleicht, um auf die GLIM-Kriterien einmal kurz einzugehen, weil das ja sozusagen auch die Kriterien sind, an denen ich entscheiden kann, ob jemand unter Mangelernährung leidet, das, worüber wir heute sprechen. Die teilen einmal ein nach sogenannten phänotypischen Kriterien, also etwas, was ich sehen kann, und etiologischen Kriterien. Und aus jeder Gruppe muss mindestens ein Kriterium erfüllt sein. Und bei den phänotypischen Kriterien handelt es sich um ganz einfachen Kriterien, Gewichtsverlust von mehr als 5% in den letzten 6 Monaten oder auch mehr als 10% über längere Zeit. Body Mass Index unter 20, da brauche ich dann den BMI eben doch. Bei Menschen, die jünger als 70 sind und ab dem 70. Lebensjahr Body Mass Index unter 22, gilt schon als eher pathologisch und risikobehaftet. Reduzierte Muskelmasse als 3. Kriterium. Das wird häufig nicht gemessen, beziehungsweise es gibt wenig Möglichkeiten an vielen Stellen, das tatsächlich zu messen. Und bei den etiologischen Kriterien natürlich schlichtweg einfach die reduzierte Nahrungsaufnahme. Weniger als 50% des Bedarfs für mehr als eine Woche oder jegliche Reduktion, die länger als 2 Wochen anhält. Da ist natürlich ein bisschen Pi mal Daumen Abschätzung gefragt. Keiner wird auf Heller und Pfennig genau die Kalorien tatsächlich zählen. Chronische gastrointestinale Erkrankungen, die zu Absorptions- oder Assimilationsstörungen führen, wie zum Beispiel eine chronische Pankreatitis. Und Inflammation, hier kommt wieder die Inflammation als wesentlicher Risikofaktor. Inflammation durch akute oder chronische Erkrankungen sind auch eines der etiologischen Kriterien. Und wenn ich gleichzeitig ein phänotypisches und ein etiologisches Kriterium erfülle, dann sind nach Maßgaben aller ernährungsmedizinischen Fachgesellschaften weltweit eben die Kriterien für Mangelernährung erfüllt und dann braucht es einer Therapie.
Okay, dann lassen Sie uns doch vielleicht auf die wichtigsten Therapieprinzipien blicken. Was können wir tun, um gegenzusteuern? Und können Sie uns vielleicht auch ein paar Empfehlungen für eine Nahrungszusammensetzung geben, die man auch den Patienten kommunizieren kann? Darum geht es sicherlich ja auch, dass halt wir nicht anfangen können, Empfehlungen zu geben, die für die Patienten vielleicht so komplex sind, dass sie ja irgendwie in der Kochpraxis oder in der Einkaufspraxis für diejenigen nicht mehr so richtig umzusetzen sind. Können wir da Dinge identifizieren, die ganz gut funktionieren?
Ja, absolut. Also das Erste zu den Therapieprinzipien muss man sagen, wie immer in der Medizin ist eine ursachenbezogene Therapie die beste und wahrscheinlich wirksamste Therapie. Problematisch ist halt, dass wir oft ein multifaktorielles Geschehen haben und dass beim geriatrischen Patienten zumindest auch viele Faktoren in Frage kommen. Sprich, man muss dann wirklich sehr gut überlegen und auch überprüfen und durchchecken, was es sein könnte, bis hin dazu, dass man solche Menschen auch mal endoskopieren muss, um zu gucken, ob vielleicht ein Magengeschwür, eine schwere Gastritis oder Ähnliches vorliegt. Also die Ursachen identifizieren, die man nicht immer abstellen kann natürlich, weil wenn jemand zum Beispiel eine Demenzerkrankung gerade entwickelt, im Frühstadium einer Demenz sich befindet, natürlich kann ich diesen Menschen in der Regel nicht heilen. Wenn ich aber weiß, das Problem ist die Demenzerkrankung, sprich die Versorgung mit adäquaten Mahlzeiten, dann kann ich mein Therapiekonzept genau auf diesen Umstand abstimmen und darauf zuschneiden. Das heißt, es kann mal die Frage sein, dass einfach die Mahlzeitenversorgung besser sein muss, dass aus der Familie Leute mehr einkaufen, beim Einkaufen helfen, zubereiten oder Essen auf Rädern organisieren. Es kann aber auch sein, dass ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel die Inflammation eine Rolle spielt, dass ich eine zugrunde liegende Grunderkrankung einfach besser behandeln, besser kontrollieren muss, damit der Inflammationspegel im Körper nicht so groß ist, wie zum Beispiel bei einer chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung, wo es eben immer wieder zu Exazerbationen und Entzündungsphasen kommt. Kann sein, dass es sinnvoll ist, eine Parkinson-Erkrankung medikamentös noch besser einzustellen, zu optimieren, was zum Beispiel auch Schluckstörungen oder ganz allgemein die motorischen Fähigkeiten eines Patienten verbessern kann. Und worüber wir noch wenig wissenschaftlich gesehen wenig wissen, was aber sicherlich relevant ist, sind Arzneimittelnebenwirkungen. Manchmal ist es ein einziges Arzneimittel, was aufgrund einer zu hohen Dosierung oder einer gewissen Empfindlichkeit des jeweiligen Patienten dazu führt, dass er seinen Appetit verliert. Denn Appetitverlust, Übelkeit und Erbrechen sind sozusagen ein Kontinuum des gleichen Symptoms. Und es fällt uns auf, wenn jemand wegen eines Arzneimittels erbricht, weil er dann sagt, seit ich das nehme, habe ich Magenschmerzen und muss erbrechen. Aber Appetitlosigkeit ist ein so mildes Symptom, das fällt erstmal nicht auf. Wir wissen aber, dass viele Arzneimittel, wie zum Beispiel Digitalis-Präparate oder auch Opiate in der Schmerztherapie, zu einer ganz diskreten Übelkeit führen, die letztendlich unmerklich auch den Appetit nimmt. Das wäre das erste Therapieprinzip, ursachenbezogene Therapie. Das zweite Therapieprinzip ist natürlich, dass ich bei jemand, der mangelernährt ist, schauen muss, wie viel Kilokalorien pro Tag, wie viel Energie fehlt diesem Menschen? Und sind das nur 200-300 Kilokalorien pro Tag, was relativ häufig der Fall ist, dann kann ich das sehr leicht mit nicht invasiven Methoden beheben, einfach dadurch, dass ich die Energiedichte der Nahrung steigere. Also in möglichst wenig Volumen, weil ältere Menschen eben nicht mehr so viel essen, in möglichst wenig Volumen, möglichst viel an Kalorien hineinstecke. Ganz banales Beispiel, dann muss ich eben aufhören, mit fettarmer Milch zu kochen, sondern nehmen Sahne, um Soßen zu machen oder einen Pudding zu kochen, weil eben dort in weniger Volumen viel mehr an Kalorien drin ist. Natürlich muss man auch restriktive Diäten vermeiden, also zum Beispiel dann beim hochaltrigen Diabetiker, der vielleicht sein Leben lang aufs Gewicht geachtet hat, der muss dann auch lernen, sich umzustellen, umzudenken und nicht mehr restriktiv sein, sondern plötzlich umschalten und möglichst viele Kalorien zu sich nehmen. Wenn es nicht die 200-300 Kilokalorien pro Tag sind, sondern mehr, dann müssen wir überlegen, wie wir die zusätzlichen Kilokalorien in den Menschen hineinbekommen, applizieren können oder ihm zugute lassen können. Das kann dann manchmal zusätzlich durch den Einsatz bilanzierter Trinknahrung sein. Das kann bei einzelnen Patienten natürlich auch künstliche Ernährung, zum Beispiel über eine Magensonde mal sein. Also das wären jetzt so die wichtigsten Therapieprinzipien. Grundsätzlich versuchen wir es natürlich gerne nicht invasiv und bei vielen Patienten gelingt das auch, wenn man früh genug interveniert. Was die Nahrungszusammensetzung anbelangt, sollte die sich beim älteren Menschen nicht grundsätzlich unterscheiden von dem, was für jüngere Menschen als gesunde Ernährung empfohlen ist. Das Einzige, worauf wir im Alter viel mehr achten müssen, ist eine ausreichende Proteinversorgung, also Eiweiß. Da empfiehlt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass man sich mit 15 bis 25 Energieprozent mit Protein ernährt. In Gramm wären das beim gesunden Erwachsenen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da hat auch vor Jahren die DGE schon klar gemacht, dass ältere Menschen etwas mehr brauchen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt hier 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber internationale Expertengruppen aus Altersmedizinern empfehlen noch deutlich mehr und sagen, gesunde ältere Menschen brauchen eigentlich eher 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und kranke ältere Menschen noch mehr, weil eines der Hauptprobleme in Verbindung mit der Ernährung und alterstypischen Erkrankungen ist die Muskulatur. Und die Muskulatur nährt sich sozusagen von körperlicher Aktivität. Das stimuliert die Bildung der Muskulatur und dem Proteinangebot. Das heißt, der Körper, der Organismus braucht genügend Protein, damit er diesem Stimulus der körperlichen Aktivität auch folgen kann und ausreichend Muskulatur nachbilden kann. Denn die Muskulatur befindet sich in ständigem Umbau und verhält sich sozusagen wie beim Schwimmen gegen den Strom. Sobald ich aufhöre, mich mit Protein zu versorgen und sobald ich aufhöre, körperlich aktiv zu sein, verliere ich Muskulatur und das ist nicht wenig. Wir haben selber hier in meinem Haus, hier am Lehrstuhl für Geriatrie in Bochum, eine Studie gemacht, wo Menschen, die krank, immobil und mangelernährt waren, innerhalb eines Krankenhausaufenthaltes von 14 Tagen tatsächlich 9% ihrer Muskulatur verloren haben. Das ist das, was Menschen in der Regel in 9 Jahren Alterung verlieren. Und das ist halt das, was das Thema Ernährung beim älteren kranken Menschen so interessant macht. Man kann durch frühzeitige Interventionen bei vielen Patienten diesen Verlust an Muskelmasse, der dann auch Verlust an Muskelfunktion und Autonomie bedeutet, wirklich verhindern oder deutlich abmildern, was den Verlauf dieser Menschen wirklich bessert.
Herr Professor, da interessiert mich doch noch ein Aspekt, der vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Wie ist das denn mit der Bioverfügbarkeit der Proteinaufnahme? Muss ich quasi täglich mehr Protein zu mir nehmen oder reicht es einmal in der Woche vielleicht etwas Fleischhaltiges zu essen, weil man ja doch dann quasi auch immer mehr Empfehlungen erhält, nicht mehr jeden Tag Fleisch zu konsumieren, sondern das ein bisschen zu strecken? auch Gründen der Nachhaltigkeit und so weiter. Und diese Botschaften werden ja auch an den Patienten nicht vorbeigehen. Wie ist das mit der Aufnahme? Wie regelmäßig muss die erfolgen?
Ja, das sind sehr gute, interessante Fragen, gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir viel über Nachhaltigkeit diskutieren. Und auch eine berechtigte Frage. Also grundsätzlich, das Protein sollte regelmäßig zu sich genommen werden, und zwar nach Möglichkeit in Portionen von mindestens 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Weil das macht, so sind zumindest aktuell die Vorstellungen der Physiologie, das macht, damit überschreitet man einen Schwellenwert, der zur Muskelanabolie führt, also der diese Anabolie zusätzlich noch stimuliert. Das heißt, wenn ich so über den ganzen Tag verteilt, zum Beispiel in 9 kleinen Mahlzeiten einen Proteinriegel mit 10 Gramm Protein verspeise, habe ich weniger Stimulation der Muskelsynthese, als wenn ich in 3 großen Mahlzeiten jeweils 30 Gramm verspeise. Über das Timing im Vergleich zum Training zum Beispiel, da gibt es noch relativ viele Diskussionen. Das ist letztendlich nicht geklärt. Wahrscheinlich macht es aber Sinn, diesen Proteinbolus zumindest zeitnah zum Training einzunehmen, also kurz vorher oder kurz nachher und nicht Stunden dazwischen sozusagen verstreichen zu lassen. Und die Frage zum tierischen und pflanzlichen Protein, ja, meine ökologische Seele würde natürlich empfehlen, so gut es geht, mit pflanzlichen Proteinen das abzudecken. Auf der anderen Seite muss man ganz nüchtern eingestehen, Fleisch ist Muskulatur, tierische Muskulatur. Und natürlich ist in dieser Muskulatur genau die Proteinzusammensetzung vorhanden, die die Muskulatur des Menschen eben braucht. Das heißt, aus einer gewissen egoistischen, therapeutischen Sicht ist es für jemand, der ein Problem mit Mangelernährung und der Kalorienzufuhr hat, absolut nachvollziehbar, eher sogar den Fleischkonsum steigern, weil das eben für diesen Menschen das größte Problem ist. Inwieweit man bereit ist, das trotzdem mit pflanzlichen Proteinen zu versuchen, muss dann individuell entschieden werden. Zumindest sozusagen als Mittelding gibt es das Molkeprotein, was eigentlich ein Abfallprodukt aus der Herstellung von Milcherzeugnissen ist, was eine zwar nicht pflanzlich ist, aber eine sehr gute Aminosäurenzusammensetzung hat, die sehr gut auf das Profil passt, was die Muskulatur tatsächlich braucht. Denn es sind nicht nur die einzelnen Bausteine von bestimmten Aminosäuren, die die Muskulatur braucht, sondern es gibt tatsächlich auch spezielle essentielle Aminosäuren, also Aminosäuren, die der Körper nicht selber bilden kann, von denen man weiß, dass sie die Muskelanabolie, also die Bildung neuer Muskulatur, tatsächlich nochmal gezielter stimulieren kann. Das ist zum Beispiel das Leucin, eine verzweigkettige essentielle Aminosäure, die aus diesem Grund auch speziell in Präparaten, die zum Muskelaufbau dienen und dienen sollen, angereichert sozusagen vorkommen. Aber ich bin mir sicher, wir werden zukünftig auch noch mehr pflanzliche Produkte haben, die in der Proteinzusammensetzung, Aminosäurenzusammensetzung optimiert sind und für die Behandlung der Mangelernährung und des Muskelaufbaus geeignet sein werden. Das werden die aktuellen Entwicklungen wahrscheinlich bringen.
Herr Professor Wirth, Sie haben ja auch schon eingangs bei unserem Beitrag angedeutet, wie ja vulnerabel die Situation ist zur Ernährung bei älteren Menschen, dass halt auch ein kleiner Unterschied in der Kalorienaufnahme sich langfristig negativ auswirken kann, wenn dann zum Beispiel noch Krisen dazukommen, wie eine Inflammation oder eine traumatische Verletzung, zum Beispiel im Rahmen eines Oberschenkel-Halsbruchs. Ich wollte nochmal ein bisschen zurückgehen und fragen, wie ist Ihre Einschätzung? Berichten Ihnen ältere Patienten sehr zuverlässig auch über die Probleme, was die Nahrungsaufnahme betrifft? Oder sind die eher zurückhaltend und erzählen doch relativ wenig darüber und man muss viel nachfragen, um zu erfahren, dass vielleicht doch Probleme mit der Verdauung bestehen, mit der Nahrungsaufnahme und man sukzessive Gewicht verliert? Vielleicht wissen Sie, was ich meine.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also im Alltag ist das teils, teils. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Patienten, die berichten, dass sie keinen Appetit mehr haben und die empfinden nicht den Gewichtsverlust oder die Mangelernährung als Problem, sondern diesen Appetitverlust, weil er eben auch mit einem Verlust an Genussfähigkeit und Lebensqualität einhergeht. Wenn wir alle ehrlich sind, wir essen ja nicht, um unseren Nährstoffbedarf zu decken, sondern weil es schmeckt und Spaß macht. Genauso geht es auch den älteren Menschen. Also darüber wird auf der einen Seite geklagt, wenn das nicht im Vordergrund steht, so dieser fehlende Genuss beim Essen, dann ist es eher so, dass wir älteren Menschen das aus der Nase ziehen müssen und erst bei der vertiefenden Anamnese dann rauskommt, dass jemand schon 20, 25 Kilogramm Körpergewicht verloren hat, weil das eben nicht als schlimm empfunden wird, weil viele früher vielleicht übergewichtig waren und weil das auch nicht als Erkrankung identifiziert wird, weil eben Mangelernährung findet sich in den Medien nicht als relevante Erkrankung.
Okay, dann lassen Sie uns doch nochmal auf das Thema eingehen, Flüssigkeitsaufnahme, Dehydration, auch gerade in den heißeren Sommermonaten, glaube ich, immer etwas, womit viele Gesundheitseinrichtungen zu tun haben, vom Hausarzt bis zum Krankenhaus. Und warum ist das so ein häufiges Problem bei älteren Patienten?
Sehr gute Frage, wenn wir das wüssten. Also was wir wissen ist, dass im Alter der sogenannte osmotische Durst nachlässt. Das ist das Durstgefühl, was entsteht, dass im Blut sozusagen Flüssigkeit verloren geht und mehr gelöste Teilchen, osmotisch wirksame Teilchen im Blut umherschwirren und gewöhnlich dann im Hypothalamus, dem Gehirn, ein Signal geben, ich habe zu wenig Wasser, also bitte produziere bitte Durst, damit der Organismus mehr Wasser bekommt. Das scheint im Alter nicht mehr so richtig zu funktionieren. Warum das so ist, wissen wir nicht. Und das führt eben leider dazu, dass viele Menschen so gerade an der Untergrenze dessen leben, was man so an Flüssigkeit zum Leben braucht und es nur eine Klitzekleinigkeit braucht, um dann dieses noch Gleichgewicht zum Kippen zu bringen und dann in den Status einer Exsikkose oder wie wir heute sagen, Dehydratation zu gelangen. Da reicht das Diuretikum, was vielleicht in der Dosis gesteigert wurde, da reicht die Hitzeepisode, die Sie bereits angesprochen haben, oder eben vielleicht auch eine Erkrankung, die mich schlapp und müde macht, weswegen ich dann weniger trinke. Und dann kippt eben das ganze System und die Dehydratation selber führt zu Symptomen wie Müdigkeit, niedrigen Blutdruck, pathologischer Orthostasereaktion mit Stürzen, kognitiven Einbußen und.
Hat das auch was damit zu tun, welche Flüssigkeit ich aufnehme, also Wasser, Tee, Kaffee oder ist das eher nachgeordnet?
Das ist eher nachgeordnet. Früher hat man ja in der Krankenpflege Flüssigkeiten wie Kaffee zum Beispiel nicht bilanziert, weil man weiß, dass sie in gewissem Maße harntreibend sind. Für die Gesamtflüssigkeitsbilanz über längere Zeit oder über mehrere Tage gerechnet, spielt das allerdings überhaupt keine Rolle. Und deswegen bilanziert man auch diese Flüssigkeitszufuhren heute mit. Also jede Form von Flüssigkeit spielt eine Rolle. Das heißt andersherum auch, der Patient kann wirklich trinken, was er gerne trinkt und soll auch das trinken, damit er wirklich ausreichend trinkt. Also sozusagen die Wunschkost auf Flüssigkeit bezogen wird von uns propagiert.
Dann sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema Dysphagie, wo sicherlich Flüssigkeiten das größte Problem darstellen. Ist das eigentlich ein Thema, was rechtzeitig erkannt wird oder gibt es vielleicht auch Dysphagieformen, die dann doch sehr still irgendwie verlaufen, der Patient nicht so richtig darüber berichtet, es vielleicht für normal hält? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, also generell wird das Thema Dysphagie von Älteren häufig als normale Alterserscheinung klassifiziert. So ähnlich wie auch der Gewichtsverlust häufig als normale Alterserscheinung klassifiziert wird. Das ist aber nicht so. Natürlich, jeder Mensch verschluckt sich mal. Auch wir Jüngeren und Gesunden verschlucken uns mal. Das ist ganz normal. Aber wenn es denn häufiger vorkommt und wenn die Kompensationsstrategien, also das zu spüren und mit einem kräftigen Hustenstoß das Ganze wieder auszustoßen, wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird es eben pathologisch. Es ist in Pflegeheimen und geriatrischen Krankenhausabteilungen ein Symptom, wenn man genauer nachguckt, was sie bei fast der Hälfte der Bewohner beziehungsweise Patienten finden. Also sehr, sehr häufig. Und das Dilemma, unter dem wir in der Medizin quasi leiden, ist, dass diejenigen, wo die Dysphagie laut ist, also die kräftig husten, die ständig husten müssen, da ist es zwar ein unangenehmes Symptom, was sich auch auf die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme auswirkt, weil es eben Stress macht, ständig zu husten. Aber das sind Patienten, die haben einen guten protektiven Hustenreflex und einen kräftigen Hustenstoß, um es wieder auszustoßen. Das heißt, diese Menschen sind nicht ganz gar so deutlich bedroht von einer Aspirationspneumonie. Auf der anderen Seite gibt es gerade mit zunehmendem Alter Menschen, teils mit typischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Parkinson-Erkrankung, die stille Aspirationen erleiden. Das heißt, läuft es beim Essen, beim Trinken wirklich in die Atemwege, ohne dass der Patient hustet. Und diese Patienten merken wir oder bemerken wir im klinischen Alltag kaum, weil sie eben nicht gezielt husten, nicht regelmäßig mit protektiven Hustenreflex reagieren oder der Husten einfach zu schwach ist. Und das sind die Patienten, die neben dem Risiko einer Mangelernährung dann eben auch das Risiko einer Aspirationspneumonie haben, weswegen wir auch hier wieder empfehlen, in Risikopopulationen regelmäßig auf Dysphagie zu screenen, weil es auch ohne apparative Diagnostik durchaus die Möglichkeit gibt, auch stille Aspirationen zu erkennen, zum Beispiel dadurch, dass sich die Stimmqualität verändert, die sogenannte feuchte Sprache. Das heißt, da müssen Mitarbeiter geschult werden, um das zu erkennen und auch einen einfachen Screening-Test mit Wasser zum Beispiel zu machen.
Wenn es zur Dysphagie kommt, ganz einfache Empfehlung, die ja auch immer so ausgesprochen wird, so Flüssigkeiten andicken, ist das noch aktuell?
Ja und nein. Nein, weil wir heute auch in Leitlinien empfehlen, nicht unreflektiert einfach Flüssigkeiten anzudicken, weil Dysphagie nicht gleich Dysphagie ist. Es gibt Muster in der Dysphagie, in der Art der Dysphagie, da würde das Andicken von Flüssigkeiten das verschlimmern und dazu führen, dass mehr Residuen, also nach dem Schlucken Reste, die im Pharynx und Larynx verbleiben, dass das ansteigt und wiederum dann zu mehr Aspirationen führt. Auf der anderen Seite, die häufigste Störung, die wir im Alter tatsächlich sehen, ist die Dysphagie für Flüssigkeiten, das sogenannte Leaking. Das heißt, Flüssigkeiten, die ich in der Mundhöhle habe beim Trinken, laufen unkontrolliert hinten den Schlund hinunter und führen zur Aspiration. Und da macht es dann Sinn, anzudicken, damit diese Flüssigkeiten eben nicht so schnell der Schwerkraft folgend hinunterlaufen, sondern so ein bisschen am Rachen kleben bleiben. Das ist das Häufigste, aber trotzdem nicht unreflektiert bei Dysphagie einfach nur andicken, sondern genau hingucken. Das heißt, im Falle einer Dysphagie eigentlich auch eine apparative Dysphagie-Diagnostik machen und genau hinschauen, was ist die Pathophysiologie der Dysphagie, was ist das Problem, dann weiß ich am besten auch, wie ich es behandeln kann.
Kommen wir doch nochmal auf das Thema PEG zu sprechen. Sie hatten es ja schon mal angedeutet, dass es eben wichtig ist, um halt auch, ja, Lücken in der kalorischen Aufnahme irgendwie zu schließen. Jetzt beobachtet man aber die PEG häufig auch als langfristige Maßnahme, durchaus auch in der stationären Altenpflege. Und damit auch einhergehend eine Veränderung der Nahrungsaufnahme soll heißen, die Patientinnen und Patienten bekommen generell weniger die Möglichkeit, feste Nahrung noch aufzunehmen. Immer mehr verschiebt sich zur vollständigen PEG-Nahrungsaufnahme oder basierten Nahrungsaufnahme. Wie wenden wir die PEG konkret richtig an? Sollte sie immer als auf Dauer ja angelegt bleiben oder empfehlen Sie auch, dass nach gewissen therapeutischen Fortschritten vielleicht auch wieder eine PEG entfernt werden kann?
Ja, also die Regel sollte sein, dass man die Ernährung über eine PEG-Sonde wirklich für eine Krisensituation, für eine Erkrankungsphase durchführt. Das kann zum Beispiel ein Schlaganfall mit einer schweren Schluckstörung sein, wo ich aus der klinischen Erfahrung weiß, dass sich die Schluckstörung in der Regel nach mehreren Wochen, manchmal auch nach 2-3 Monaten erst so deutlich bessert, dass ein Patient wieder mehr per Oral Nahrung zu sich führen kann. Allerdings darf man auch nicht verschweigen, dass bei bestimmten Schlaganfällen oder auch bestimmten neurologischen Erkrankungen das Problem dauerhaft bestehen kann. Beispiel ein Schlaganfall im Bereich des Stammhirns, weil dort auch das Schluckzentrum liegt, kann es zu schweren, hartnäckigen Schluckstörungen kommen. Bei einem Patienten, der ansonsten noch sehr mobil ist und eine gute Lebensqualität hat. Und da macht es natürlich absolut Sinn, eine ausreichende Nahrungszufuhr über eine PEG-Sonde zu gewährleisten, wenn der Patient bezüglich seines Schluckaktes so stark gestört ist, dass er sich nicht mehr risikolos und ausreichend ernähren kann. Und natürlich gibt es auch chronische Erkrankungen, von denen man weiß, dass sie nicht besser werden, wie zum Beispiel eine amyotrophe Lateralsklerose. Da muss man frühzeitig mit den Patienten besprechen, ob sie, wenn die Schluckstörung dann kommt und wirklich zum Stress wird, ob sie dann eine Ernährung über eine Magensonde wollen. Sprich, anbieten sollte man es auf jeden Fall, die Vor- und Nachteile mit dem Patienten besprechen. Und da kann es auch mal eine sinnvolle Indikation sein, auf Dauer über eine Magensonde zu ernähren. Was wir heute nicht mehr schätzen und auch in Leitlinien das Gegenteil empfehlen, ist die künstliche Ernährung über solch eine Magensonde bei einer schwergradigen Demenz. Das ist noch bis vor Jahren sehr vielfältig praktiziert worden, weil die Anlage eben technisch so einfach ist. Aber da wissen wir zumindest aus großen Datenbankanalysen, dass die älteren Menschen davon nicht profitieren im Sinne des Überlebens, auch wahrscheinlich nicht profitieren im Sinne einer besseren Lebensqualität. Und deswegen lehnen wir das heute ab und empfehlen das auch in Leitlinien nicht. Im Stadium einer schwergradigen Demenz mit einer Sonnenernährung zu beginnen.
Wie ist das denn mit Ihrer Einschätzung, was geriatrische Komplex-Syndrome betrifft, beziehungsweise auch das Phänomen, was wir heute beleuchtet haben? Es scheint ja immer sehr multifaktoriell in der Genese häufig auch zu sein und damit auch nicht so leicht in der klinischen Praxis anwendbar. Stichwort Zeitbedarf, Beratungsbedarf, Assessments und dann auch die Einleitung von ja häufig auch sehr kommunikativ aufwendigen Therapieempfehlungen an den Patienten. Wie gehen wir denn im klinischen Alltag um, wenn wir jetzt einfach zum Beispiel einen Hausarzt betrachten? Können Sie da konkrete Empfehlungen geben, wie man so ein Modell oder so eine komplexe Thematik auf den Punkt vermitteln kann? Haben Sie da eine Idee?
Ja, das habe ich natürlich in dem entsprechenden Kapitel in unserem schönen Lehrbuch, was ich im Übrigen nicht alleine geschrieben und herausgegeben habe, sondern mit 3 anderen sehr renommierten Geriatern zusammen. Das ist in dem entsprechenden Kapitel zur Mangelernährung natürlich sehr detailliert beschrieben, aber um es zumindest zu skizzieren, Screening in Risikopopulationen, Ursachenforschung, ursachenbasierte Therapie, eine Grundtherapie, die daraus besteht, dass man eben restriktive Ernährung vermeidet, also wieder mehr Kalorien ins Essen hineinpackt, was wir im Übrigen auch gut mit entsprechenden speziellen Menülinien in den Institutionen für mangelernährte Bewohner oder Patienten abdecken könnten. Wenn das nicht ausreicht, bilanzierte Trinknahrung, dazu haben wir die best besten wissenschaftlichen Daten, dass das wirklich wirksam ist in der Verringerung von Mortalität, in der Vermeidung und Verringerung von Komplikationen, Wundheilungsstörungen und so weiter. Also das ist sehr, sehr gut belegt, dass das was bringt. Und dann eben auch immer wieder überprüfen, funktioniert mein Konzept? Ist der Patient jetzt gewichtsstabil oder hat er sogar ein bisschen zugenommen? Dann kann ich mir sicher sein, die Maßnahmen greifen. Nimmt er weiter ab? Muss ich mein Therapiekonzept nochmal hinterfragen? Oder auch mein Konzept zu den Ursachen hinterfragen? Ist da vielleicht doch noch irgendwas, was ich nicht erkannt habe? Muss dann weitersuchen und wenn es schwierig wird, dann gerne auch Geriaterinnen und Geriater fragen, die sich in der Regel mit dem Thema relativ gut auskennen. Das wäre so das Kurzrezept. Vielleicht ein Punkt in diesem Zusammenhang noch, der mir wichtig ist. Wenn Sie einen hochaltrigen, multimorbiden Menschen haben, der 10 Kilo Gewicht verloren hat oder gar mehr, haben Sie nicht das Ziel, dass er diese 10 Kilo Gewicht wiedererlangt. Das ist unrealistisch. Es ist schön, aber es gelingt einem nur bei sehr wenigen Patienten. Wenn Sie den Gewichtsverlust aufhalten können, also der Patient behält sein Gewicht oder er nimmt 1-2 Kilogramm wieder zu, dann haben Sie sehr viel erreicht, dann haben Sie in der Regel das erreicht, was man erreichen kann. Also nicht ein unrealistisches Ziel haben und das Ausgangsgewicht bei allen Patienten wieder erreichen wollen.
Lassen Sie uns noch einen letzten Blick werfen auf das Thema Functional Food. Ist das sozusagen auch ein Therapiebaustein, der in Frage kommt? Die Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir ja gerade bei Ernährung eine unglaublich große Industrie ja auch vorfinden, die uns immer wieder Dinge empfiehlt, die vielleicht auch gar nicht immer gut für alle sind. Und darum haben ja auch viele Marketingstrategien gebaut werden. Gibt es aus Ihrer Sicht da viele Patienten, die schon mit sowas Kontakt gehabt haben und vielleicht auch konkrete Fragen diesbezüglich? Und wie gesagt, der zweite Teil, ist das ein sinnvoller Therapiebaustein oder wenn Sie sagen, naja, das ist vielleicht doch nicht so zielführend?
Ja. Also bei meinen hochaltrigen Patienten ist das heute kein Thema. Nichtsdestotrotz kenne ich natürlich die Zahlen und erlebe auch in meinem persönlichen Umfeld natürlich Diskussionen und Fragen, wie kann ich mit meiner Ernährung mein Wohlbefinden, meine Leistungsfähigkeit optimieren. Und da greift ja gerade dieses Konzept von Functional Food. Im medizinischen Alltag spielt das heute noch keine bis wenig eine Rolle. Ausnahmen sind vielleicht zum Beispiel die Vermeidung antibiotika-assoziierter Diarrhöen, Durchgabe von Probiotika zum Beispiel, das ist schon relativ belegt. Alles andere ist noch wenig belegt. Ich bin mir aber sicher, dass da noch mehr kommen wird, wobei man sich natürlich fragen muss, würden wir das dann noch Functional Food, so wie es heute gemeint ist, nennen oder ist das nicht eher so eine personalisierte Ernährung, dass wir bei bestimmten Erkrankungen, bestimmten Patienten zum Beispiel spezifische Mikronährstoffdefizite entdecken und diese dann durch gezielte Supplementierung mit bestimmten Nahrungsmitteln oder auch Supplementen diese Mangelsituationen beseitigen. Und dann ist es eigentlich die Behebung eines Mangels und kein Functional Food im heutigen Sinne. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Gedanke ist richtig, belegt wissenschaftlich bisher so gut wie nichts, mit der Ausnahme von Mikrobiotika, Probiotika. Aber es wird sicherlich auch ein Markt sein, wo wir noch dazulernen werden.
Ja, Herr Professor Wirth, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ich würde Ihnen jetzt nochmal den Ball zuspielen. Was würden Sie sagen, ist Ihnen besonders wichtig, wenn wir auf dieses Thema blicken, so als abschließendes Fazit von dem, was wir heute beleuchtet haben?
Ja, vielen Dank. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass sich das Thema Mangelernährung in der Gesellschaft und in unserem Gesundheitssystem auch breit macht. Alle reden über Adipositas, Übergewicht. Viele Menschen kämpfen ihr Leben lang dagegen. Das ist auch richtig so. Aber dieses Thema tritt im hohen Alter eher in den Hintergrund Und das Thema Mangelernährung ist dann für Prognose, auch für Lebensqualität und Autonomie genauso relevant, muss erkannt und angegangen werden und ist auch gut therapierbar. Und wir wissen zum Beispiel aus einer Meilensteinstudie, der sogenannten Effort-Studie, die 2019 im Lancet publiziert wurde, dass man durch entsprechende Konzepte, die im Krankenhaus etabliert wurden in dieser randomisierten, kontrollierten Studie, dass man Todesfälle, Komplikationen nachhaltig verhindern kann. Und in dieser Studie, gerade in der Gruppe der älteren Menschen mit einem gewissen Grad von Frailty, also Vulnerabilität, das in der Lage war, so ein Management von Mangelernährung in der Lage war, wirklich nachhaltig, also auch nach 6 Monaten noch eine Verbesserung der Mortalität und der Funktionalität der Menschen zu erreichen. Und während wir für viele Therapien in der Medizin ein Wahnsinnsgeld ausgeben, wünsche ich mir, dass auch in diesen Bereich entsprechende Ressourcen fließen, indem wir wissen, evidenzbasiert wissen, dass wir viel Gutes bewirken können.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Wirth. Für alle, die sich für das Thema weiterführend interessieren, wir verlinken euch das Buch nochmal in den Shownotes, falls ihr ja mal schauen wollt. Und ich wünsche oder bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören, wünsche dir natürlich auch, dass du die Erkenntnisse vielleicht mitnimmst in deinen Behandlungs- und gesundheitlichen Alltag. Und bedanke mich nochmal recht herzlich und freue mich auf den nächsten Beitrag mit dir. Mach's gut und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.